erstmal ist es eben der Widerstand gegen die privatnützige Aneignung und die Zerstörung des Gemeinsamen, also dessen, was die Stadtbewohnerinnen, aber auch die Pazifikbewohnerinnen als ihr Gemeinsames eigentlich verstehen. Also einmal die Stadt, aber auch der Ozean als das gemeinsame Habitat, die gemeinsame Wohnung. Es geht nicht so sehr, würde ich sagen, um Schutz und Hilfe. Ich denke, es geht um mehr bei diesen Bewegungen. Es geht um die Rückeroberung des Gemeinsamen und letztlich geht es um Selbstbestimmung, also in der Stadt um Selbstverwaltung und Demokratisierung einer wichtigen Infrastruktur des Wohnens. Und beim Ozean kann man sagen, um die Anerkennung des Ozeans als eines, ich nenne das Ökosozialsystems, von dem eben die Pazifikbewohnerinnen ein Teil sind. Und Charakteristikum dieses Gemeineigentums ist eben die Selbstbestimmung und die Mitbestimmung und die Mitgestaltung.
Ja, Leute, schön, dass ihr reinhört. Hier ist euer Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um Bodenpolitik. Ob Stadt, Land oder Ozeanboden. Die zerstörerische Aneignung von Boden und Bodenschätzen durch Konzerne und Regierungen kennt keine Grenzen. Aber auch die Widerstände dagegen nehmen zu, sei es im Kampf für die Vergesellschaftung von Wohnraum oder auch den Stopp des Tiefseebodenbergbaus. Mein Gast, die Rechtswissenschaftlerin Isabel Feichtner, untersucht genau das, die Logiken der Verwertung von Boden, wie auch die Kämpfe für demokratische und ökologische Bodenbeziehungen. Im Dissens-Podcast spreche ich mit Isabel Feichtner über die Privatisierung von Boden, die Rückeroberung des Gemeinsamen und Bewohnbarkeit als Fixpunkt emanzipatorischer Politik. Ich bin euer Host Lukas Ondrejka, ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Feichtner, erstmal schön, dass Sie beim Dissens-Podcast dabei sind. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, Frau Feichtner, wir sind zusammengekommen, um über Bodenpolitik zu sprechen. Landgrabbing in Stadt und Land und in der Tiefsee, aber auch weltweite Vergesellschaftungsbewegungen für eine gerechte und nachhaltige Verteilung und Nutzung von Boden. Frau Feichtner, Sie beschäftigen sich als Transformationsrechtlerin intensiv mit den sozialen und ökologischen Problemen von kapitalgetriebener Verwertung von Boden, aber auch eben mit Vergesellschaftung, Demokratisierung und Kommunisierung von Boden. In einem aktuellen Sammelband, das fand ich ganz spannend, da schreiben Sie, Zitat, die Transformationsdebatte muss auf den Boden kommen. Für den Einstieg vielleicht mal zusammenfassend, Frau Feichtner, warum ist die Bodenfrage aus Ihrer Sicht eine von den großen Fragen, an denen sich unsere Zukunft entscheidet? Wenn nicht vielleicht sogar die Frage.
Ja, sehr gern. Vielleicht erst mal noch mal eine kurze Vorbemerkung, weil Sie mich als Transformationsrechtlerin bezeichnet haben. Also erstmal, ich bin Juristin, Professorin für öffentliches Recht und Wirtschaftsvölkerrecht und damit einfach eine ganz normale Rechtswissenschaftlerin. Aber mich treibt natürlich auch die sozial-ökologische Krise um und die Frage, welche Rolle das Recht in dieser Krise spielt und ob wir das Recht auch nutzen können, um die sozial-ökologische Krise zu überwinden. Ja, und warum Boden? Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass sich immer mehr soziale Bewegungen dem Boden widmen, weil wir das, denke ich, auch alle mitkriegen, dass Boden und Land zunehmend im Zentrum von Konflikten stehen. Kriege werden um Territorien geführt. Regierungen und Unternehmen versuchen sich aber auch Zugang zu Land beziehungsweise zu Rohstoffen auf dem Land zu verschaffen oder auch Zugang zu Trinkwasser zu sichern. Also wir haben sehr viele Verteilungskämpfe, die auf dem Boden und um Boden und um Land stattfinden und mit der sich verschärfenden sozial-ökologischen Krise werden diese Verteilungskämpfe auch noch zunehmen. Dann leben wir in einer kapitalistischen politischen Ökonomie, die mit der Privatisierung von Boden einhergeht und mit der privatnützigen Verwertung von Boden, von Rohstoffen, von Gemeingütern wie Wasser. Und mit dieser Privatisierung von Boden und der privatnützigen Verwertung gehen dann auch unterschiedliche Machtbeziehungen, Verwertungsbeziehungen einher, die Gesellschaft strukturieren und die Konsequenzen haben für die Nutzerinnen oder die BewohnerInnen von Boden. Das ist vielleicht die politökonomische Seite, aber wir sehen natürlich auch, dass wir zunehmend Regierungen haben, die Territorium abriegeln möchten, die Grenzen schließen möchten, die Grenzen mit Gewalt besichern wollen, die Land auch illegal besetzen, die Menschen von ihrem Land vertreiben oder die eben auch ganze Gruppen, die auf Land leben, vernichten und ihnen die Lebensgrundlage entziehen. Das sehen wir leider gerade ganz deutlich in Gaza, wo die israelische Regierung mit Hilfe des Militärs und unterstützt auch durch andere Staaten, insbesondere natürlich die USA, aber auch Deutschland, einen Genozid begehen. Das ist auch ein Konflikt um Land. Mhm. Und vielleicht ist Gaza ein Extrembeispiel. Ich nenne das jetzt, weil ich denke, wir sprechen zu wenig darüber. Ja. Aber es gibt natürlich auch gute Gründe, warum viele heute von einem Global Palestine sprechen, weil die Muster gewaltsamer Aneignung, Segregation, Verdrängung, Vernichtung, die wir in Palästina-Israel so deutlich beobachten können, können wir in Ansätzen eben auch an anderen Orten sehen. Und die kennen wir aus der Geschichte und die wiederholen sich. Natürlich verändern die immer wieder auch ihre Gestalt. Aber ich denke, es macht Sinn, ganz abgesehen natürlich von dem unermesslichen Leid, darauf auch zu schauen und zu schauen, was daran ja Allgemeingültigkeit, wenn wir so wollen, hat. Und ich finde ganz schön den Ausspruch von Bruno Latour, der französische Philosoph, der gesagt hat, auch gerade mit Blick auf die sozial-ökologische Krise, und ich möchte das auch eben gerade bewusst nicht trennen, das Soziale von dem Ökologischen. Der hat gesagt, wir müssen terrestrisch werden. Wir müssen wieder terrestrisch werden. Und das bedeutet, denke ich, dass wenn wir nachdenken über Konzepte einer guten sozialen Ordnung oder einer ökologischen und gerechten Ordnung, dass wir dann konsequent immer die Landfrage mit einbeziehen müssen, weil eben Land, aber eben jetzt auch der Boden als Ökosystem Teil der kritischen Zone ist, auf der wir auf dem Planeten nur leben können. Mhm. Und dieses Ökosystem, von dem Boden und Land ein Teil ist, wird eben zunehmend zerstört durch Versiegelung, für Bau von Wohnungen, Fabriken, Verkehrswegen, aber eben auch durch Krieg. Also Krieg ist wahrscheinlich die schlimmste Umweltkatastrophe, die es gibt. Und dennoch in der politischen Ökonomie sehen wir oft noch, dass die dann verursachten Schäden quantifiziert werden, in Geld bemessen werden und dass immer noch die Vorstellung vorherrscht, man könne Zerstörung eines Ökosystems an einem Ort, an einem anderen Ort kompensieren oder auch einfach durch Geld irgendwie wieder gut machen. Und ich denke, ja, eigentlich wussten das Menschen schon immer, aber wir erfahren das eben zunehmend, dass diese, manchmal wird das ja genannt, die Internalisierung von Externalitäten, zum Beispiel über Kompensationszahlung, dass das natürlich nicht Bewohnbarkeit erhalten kann. Das heißt, wir müssen diese sogenannten Externalitäten wirklich minimieren, echte Kreislaufwirtschaften irgendwie zustande bekommen, und dazu gehören für mich dann auch Suffizienzkriterien. Und das bedeutet dann eben auch zum Beispiel, wie viel Wohnfläche hat ein Mensch oder sollte ein Mensch zur Verfügung haben oder wie viel Boden sollte verbraucht werden müssen, damit die Kalorien erwirtschaftet werden können, die wir brauchen, um uns zu ernähren. Also das ist die politökonomische Seite, denke ich, das terrestrisch zu werden, dass wir von der Welt der Abstraktion und der Kommensurabilität irgendwie wegkommen müssen. Aber es bedeutet eben auch, das zu überwinden, was manche Wissenschaftler, zum Beispiel Ulrich Brandt und Markus Wissen, als die imperiale Lebensweise bezeichnen. Also dass wir erkennen müssen erstmal, dass wir von Boden- und Landbewirtschaftung auch an ganz anderen Orten dieser Welt und Landausbeutung leben, an unseren Lebensorten, und dass wir das irgendwie erstmal gedanklich zusammenbringen müssen und dann aber auch tatsächlich das einbeziehen müssen in unsere Wirtschafts- und Lebensweise und möglichst vielleicht auch minimieren müssen, was bedeutet dann auch wieder sehr viel lokaler zu werden und zu wirtschaften.
Ja, Frau Feichtner, super spannend. Das hat jetzt schon ein riesiges Panorama gespannt, hin von kapitalistischer Verwertung, sozialen und ökologischen Verwerfungen und Zerstörungen bis hin zu, was da Anklang nennt, demokratisch-ökologischen Postwachstumsplanung oder Postwachstumsgesellschaft auf eine Art. Und im Zentrum Ihrer Beobachten steht dann mitunter eben auch die Landfrage. Ich würde jetzt ganz gerne vielleicht schon mal auf, vielleicht als Teaser, wir sprechen da vielleicht dann auch noch zum Ausgang des Gesprächs drüber, über Initiativen und soziale Bewegungen kurz sprechen,
ja,
die sich für Zugang und gegen Vertreibung zu Boden, für eine gerechte Verteilung und auch eine nachhaltige Nutzung von Boden einsetzen. Was ich ganz spannend fand, dass Sie in einem Ihrer aktuellen Bücher, Sie haben eine Monografie geschrieben und sind aber auch in einem Sammelband zu Bodenpolitik beteiligt, da ziehen Sie Parallelen zwischen verschiedenen Kämpfen für die Kommunisierung von Wohnraum in Berlin, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Sie waren ja auch in der Kommission, wo es darum geht, ist das Grundgesetz konform, ne, was das Volksbegehren, die Vergesellschaftungsbewegung in Berlin anstrebt? Antwort ja. Jetzt wird das Ganze verschleppt. Vielleicht können Sie danach noch in der Fußnote drüber sprechen. Aber Sie zählen Parallelen zwischen diesem Kämpfen um eine sozial gerechte und ökologische Nutzung von Wohnraum oder Wohnraumbewirtschaftung und den Kämpfen von OzeanbewohnerInnen, die in Kingston, Jamaika vor der Meeresbodenbehörde einen Stopp der Ausbeutung des Tiefseebodens fordern. Mir wäre jetzt nicht bekannt, dass diese Bewegungen sich irgendwie direkt aufeinander beziehen. Deswegen mal die Frage, was haben denn Berlin und Kingston, der Meeresboden und der Stadtboden gemeinsam? Es klang ja schon ein bisschen in Ihrer einleitenden Antwort an, aber vielleicht können Sie es noch mal ein bisschen ausführen. Und warum ist es vielleicht auch wichtig, diese Bezüge herzustellen?
Ja, gern. Also erstmal ist das natürlich tatsächlich so ein bisschen fernliegend. Die Meeresbodenbehörde in Kingston, Jamaika und die Vergesellschaftungsbewegung in Berlin. Und das ist natürlich auch meiner Biografie geschuldet, warum ich versucht habe, die beiden zusammenzubringen, weil ich Völkerrechtlerin bin einerseits. Und dann auch immer sehr irgendwie frustriert war, dann doch mit dem Völkerrecht und dem Wirtschaftsvölkerrecht insbesondere, aber auch dem Umgang des Völkerrechts mit den Global Commons und dann das faszinierend fand, zu sehen, in Berlin gibt's eine soziale Bewegung, die eben mit dem Versuch, Artikel 15 im Grundgesetz zu operationalisieren, sehr viel schon bewegt hat. Und dann, als ich mich intensiver mit diesen zwei Initiativen und Bewegungen befasst habe, ist mir doch immer klarer geworden, was die miteinander eigentlich zu tun haben, dass die wirklich zwar nicht personell verbunden sind, aber thematisch sehr stark verbunden sind. Und zwar, glaube ich, kann man da verschiedene Dimensionen der Verknüpfung irgendwie trennen. Und erstmal ist es eben der Widerstand, den wir sowohl in der Stadt sehen, in Berlin, aber natürlich auch in anderen Städten, und den wir sehen jetzt im Protest gegen den Tiefseebodenbergbau durch Ozeanbewohnerinnen. Und das ist der Widerstand gegen die privatnützige Aneignung und die Zerstörung des Gemeinsamen. Also dessen, was die Stadtbewohnerinnen, aber auch die Pazifikbewohnerinnen als ihr Gemeinsames eigentlich verstehen. Also einmal die Stadt, aber auch der Ozean als das gemeinsame Habitat, die gemeinsame Wohnung für ich jetzt einfach mal die Pazifikbewohnerinnen nenne. Das ist natürlich überhaupt keine homogene Gruppe, aber da gibt es eben eine ganze Reihe von Aktivistinnen, die jetzt auch ihre Stimmen hörbar machen in der Meeresbodenbehörde, in der gerade das Regelwerk verhandelt wird für den Tiefseebodenbergbau. Also das ist der Widerstand gegen die Aneignung des Gemeinsamen und aber auch durch die Zerstörung des Gemeinsamen, die damit einhergeht, dass da große Unternehmen Wohnungsimmobilien erwerben in der Stadt oder eben Lizenzrechte für ein bestimmtes Gebiet auf dem Ozeanboden, wo sie dann zum Beispiel Manganknollen harvesten, ernten möchten. Und da ist zu befürchten, dass das sehr gravierende Auswirkungen haben kann auf Ökosysteme. Und das weitere Verbindende ist eben, dass es nicht nur darum geht, jetzt zu protestieren gegen privatnützige Verwertung, sondern dass man wirklich auch jetzt in den Fokus rückt, oder manche tun das zumindest, dass es sich hier um Gemeinsames handelt. Man könnte eben auch sagen um Commons oder um the Common, das Gemeinsame, wie Hart und Negri es bezeichnet haben in ihren Werken. Und warum ist das was Gemeinsames? Also bei der Stadt kann man sagen, das sind ja jetzt nicht gerade Leistungen der Unternehmen, die Stadt und Immobilien in der Stadt wertvoll machen, sondern es sind einmal öffentliche Infrastrukturen, aber auch die ganz vielfältigen unterschiedlichen sozialen Kooperationen, die Stadt lebenswert machen oder die sie attraktiv machen für Geschäfte, sich da anzusiedeln. Also das sind ja, soziale Interaktion, Kooperation, die den Wert der Stadt ausmachen. Wenn wir in die Tiefsee schauen, dann sind es da die Manganknollen, die aber über Jahrmillionen Jahre entstanden sind und auch in gewisser Weise das Produkt von Interaktionen, geologischen, chemischen, biologischen Prozessen sind. Also über Jahrmillionen Jahre ist da was entstanden und jetzt kommt ein Unternehmen wie zum Beispiel The Metals Company und sagt, wir wollen eine Lizenz, wir wollen die Manganknollen fördern und sie verkaufen. Also das ist das, wo ich auch wiederum eine Überschneidung oder eine Gemeinsamkeit sehe, die protestiert wird gegen die Verwertung des Gemeinsamen oder eben des Common. Und eine weitere Gemeinsamkeit ist, wenn wir darauf schauen, das wird ja dann durchaus immer gerechtfertigt. Also es braucht ja irgendwie ein Narrativ, was es auch gesellschaftlich vermittelbar macht, dass das schon okay ist, diese privatnützige Verwertung des Gemeinsamen. Und das ist ja dann meistens das Narrativ, dass es letztlich doch der Allgemeinheit zugutekommen soll. Also dass der Wohnungsmarkt eben gut funktioniert, wenn wir private Wohnungsvermietungen haben oder wenn wir überhaupt einen Markt für Wohnungen haben. Oder was die Rohstoffausbeutung betrifft, dass man sagt, okay, das sind zwar Unternehmen, die das privatnützig verwerten, aber dadurch versorgen sie ja auch die Gesellschaft mit den erforderlichen Rohstoffen. Und das heißt, es ist im allgemeinen Interesse die privatnützige Verwertung. Und hier kann man jetzt, denke ich, sagen, dass diese Rechtfertigung irgendwie nicht mehr tragen. Also jedenfalls nicht dann, wenn es um soziale Infrastrukturen geht und eigentlich auch nicht dann, wenn es um Rohstoffe geht. Also die Pazifikbewohnerinnen oder die Pacific Alliance of Pacific Parliamentarians, die sich sehr stark gegen den Tiefseebodenbergbau wenden, die weisen darauf hin, dass das schon immer ein Narrativ der Kolonisierer war oder ein imperiales, koloniales Narrativ. Wir kommen, wir kolonisieren entweder euer Land oder in diesem Fall jetzt den Tiefseeboden oder wir sehen jetzt ähnliche Entwicklungen mit dem Mond und Asteroiden und das wird euch allen nutzen. Und die sagen, ja, also ihr habt uns das seit Jahrhunderten erzählt, dass uns das nutzen wird, aber was de facto passiert ist, ist, unser Land ist verwüstet, zum Beispiel in dem kleinen Inselstaat Nauru, wo Phosphat abgebaut wurde und da, wo wirklich schlimmste Umweltzerstörung die Folge waren und das Land ist tot. Also die Narrative tragen nicht mehr und sie tragen auch nicht in der Stadt, weil wir eben sehen, da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, dass gerade diese großen gewinnorientierten Unternehmen strukturell eigentlich auch zu einer Veränderung der Stadtgesellschaft führen zu Ungunsten von Mieterinnen und Mietern. Und dann vielleicht letzter Punkt, worauf ist Ihr Protest gerichtet oder eben der Protest dieser Bewegungen, die ich mir anschaue und vielleicht auch vor allem in meiner Interpretation. Es geht nicht so sehr, würde ich sagen, um Schutz und Hilfe, weil das ist ja vielleicht das, woran man dann als erstes denkt, vielleicht beim Tiefseebodenbergbau und was auch die Diskussion wirklich prägt, dass man sagt, na gut, dann brauchen wir halt wirklich gute Umweltschutzstandards oder was den Mietensektor betrifft, dann brauchen wir halt eine wirklich gute Mietpreisbremse und einen guten Mieterinnenschutz. Aber ich denke, es geht um mehr bei diesen Bewegungen. Es geht um die Rückeroberung des Gemeinsamen, um die Aneignung oder Wiederaneignung und letztlich geht es um Selbstbestimmung, also in der Stadt um Selbstverwaltung und Demokratisierung einer wichtigen Infrastruktur des Wohnens. Und beim Ozean kann man sagen, um die Anerkennung des Ozeans als eines, ich nenne das Ökosozialsystems, von dem eben die Pazifikbewohnerinnen ein Teil sind. Und sie wollen mitbestimmen, mitgestalten und nicht einfach nur geschützt werden oder eine Art Sozialhilfe empfangen oder Kompensation in Geld, sondern es geht wirklich um eine Aneignung. Und deswegen ist es auch, Sie haben ja gerade eben schon selber die Vergesellschaftung in Berlin angesprochen und da gibt es ja jetzt erste Eckdaten eines sogenannten Vergesellschaftungsrahmengesetzes und da wird eben eine Mietdeckelung als Vergesellschaftung verkauft, aber das ist es eben gerade nicht, sondern bei Vergesellschaftung geht es um Gemeinwirtschaft, um Gemeineigentum und Charakteristikum dieses Gemeineigentums ist eben die Selbstbestimmung und die Mitbestimmung und die Mitgestaltung. Und ja, ich denke, insofern können wir eigentlich doch ganz viele Parallelen ausmachen zwischen diesen sehr unterschiedlichen Bewegungen und sehr unterschiedlichen Orten, Berlin einerseits und Tiefseeboden andererseits.
Ja, spannend, diese Perspektive und die Gemeinsamkeiten da herauszustellen. Weiß nicht, die 70er waren ja auch irgendwie Zeiten, da haben sich Revolutionäre weltweit irgendwie aufeinander bezogen. So ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht High Time, dass sich Berlin auf Kingston bezieht, Kingston auf Berlin. Mal sehen. Aber eine kleine Fußnote zu diesem Tiefseebodenregime, was es da privaten Unternehmen erlaubt, privaten Konzernen, den Meeresboden auszulauben, beziehungsweise das ist ja gerade der Streit, der stattfindet und die Tiefseeanwohnerinnen, die ein Moratorium fordern, einen Stopp dieses Tiefseebergbaus. Ich habe bei Ihnen gelernt, dass als Reaktion auf die Kolonialgeschichte und die gewaltvollen Aneignungen der Meeresboden zu einem gemeinsamen Menschheitserbe erklärt wurde. So, also zu so einem Global Commons, wie Sie es genannt haben. Und trotzdem sehen wir jetzt potenziell so eine Aufteilung von Grundstücken, an denen dann Staaten oder Unternehmen in irgendeiner Form Eigentumsrechte oder auch Verwertungsrechte erhalten. Dabei sollten ja die Staaten quasi eigentlich wie so Treuhänder eigentlich den Meeresboden als gemeinsames Schützen. Warum klappt das nicht? Oder wie kann das sein?
Ja, das ist eben eine interessante Entwicklung und deswegen ist dieses rechtliche Tiefseebodenregime auch so spannend, weil wenn man jetzt die Metapher übernimmt des Rechtswissenschaftlers Joseph Weiler, dass wir auch im Recht sowas wie geologische Schichten haben, dann gibt es da eben Schichten aus den von Ihnen gerade schon angesprochenen 70er Jahren, wo eben noch eine Idee von Gemeineigentum und Gemeinwirtschaft sehr präsent war. Und das war die Zeit der Dekolonisierung und die neuen unabhängigen Staaten haben eben gesagt, mit dem Tiefseeboden soll nicht dasselbe passieren wie etwa mit dem afrikanischen Kontinent, dass es einen Wettlauf der Industrienation um Aneignung gibt. Und deshalb haben sie darauf hingewirkt und konnten auch die anderen Staaten davon überzeugen, dass der Tiefseeboden, also der Tiefseeboden jenseits nationaler Jurisdiktion, dass der als gemeinsames Menschheitserbe deklariert wird. Also da gibt es eine Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen von 1972, die sagt, der Tiefseeboden und seine mineralischen Ressourcen sind gemeinsames Menschheitserbe und das soll auch genutzt werden zum Wohl der gesamten Menschheit und eben auch der ärmeren Staaten. Und als es dann darum ging, das zu konkretisieren in einem juristischen Regelwerk, dann war immer noch lange Zeit die Idee oder haben die Gruppe der 77, die ehemaligen Kolonien, die neuen unabhängigen Staaten darauf hingewirkt, dass es möglich sein muss, auf zwei Arten zu partizipieren. Also nicht einfach nur etwas von den Erträgen abzubekommen, die Unternehmen oder eben reiche Staaten erwirtschaften, die, indem sie Tiefseebodenbergbau betreiben. Das wäre ja denkbar, dass man dann eben einfach was einzahlt in einen Topf. Das wird dann verteilt. Das ist auch immer noch angelegt in diesem Regime. Aber es war gleichzeitig ganz wichtig, direkt partizipieren zu können. Und dann sind wir wieder bei der Frage der Mitbestimmung, der Mitgestaltung. Und da gab es Ideen einmal, dass es ein internationales Bergbauunternehmen geben soll. Das ist genannt The Enterprise. Auch das findet sich noch in dem UN-Seerechtsübereinkommen.
Okay.
Oder es gab Ideen, Joint Ventures zu haben, dass eben immer Entwicklungsländer zusammenarbeiten, vielleicht mit einem Unternehmen aus dem globalen Norden oder eben diesem internationalen Unternehmen und so auch direkt partizipieren können. Und das stieß aber nicht wirklich auf, also da gab es eine Differenz zwischen G77 und den Industrienationen und am Ende hat man eine Regelung gefunden, die gilt als Kompromiss, die hat aber eigentlich wesentlich unterminiert diese Idee der gleichberechtigten Partizipation. Und so ist das gekommen, dass heute eben Unternehmen, wenn sie gesponsert, also unterstützt werden von einem souveränen Staat, der Mitglied ist dieser internationalen Organisation, der Meeresbodenbehörde, Lizenzrechte beantragen können. Also im Moment sind das Explorationsrechte, zukünftig werden das auch Ausbeutungsrechte sein und so dann privatnützig Bergbau betreiben können. Die sollen dann immer noch was in diesen Topf einzahlen. Im Moment ist aber noch unklar und ist noch nicht ausverhandelt, wie viel das sein wird. Und es ist auch noch überhaupt nicht klar, wie diese Erträge verteilt werden. Was klar ist, ist, dass wahrscheinlich nicht viel übrig bleiben wird zur Verteilung, weil diese Abgaben, diese Förderabgaben auch erstmal die internationale Organisation finanzieren müssen. Und die Idee dieses internationalen Bergbauunternehmens, die gibt es zwar immer noch, aber dieses internationale Bergbauunternehmen ist nicht operationalisiert worden. Und im Moment sehen wir eher, dass die Privilegien, die den ärmeren Staaten zugestanden wurden, genutzt werden durch multinationale Unternehmen, die Tochterunternehmen gründen in den sogenannten Entwicklungsländern, sich dann von diesen unterstützen lassen. Und wieder ist natürlich das Narrativ, ihr werdet davon auch wirtschaftliche Entwicklung haben. Aber da es in gewisser Weise ein Wettbewerb gab, kleiner pazifischer Inselstaaten, um so ein Sponsorship von Unternehmen, hat dieser Wettbewerb auch dazu geführt, dass sie sehr stark ihre Ansprüche an die Unternehmen reduziert haben, also praktisch versprochen haben, keine hohen Förderabgaben zu fordern, sie nicht zu besteuern, so dass selbst die Weltbank dann irgendwann davor gewarnt hat und gesagt hat, das ist vielleicht doch kein gutes Geschäftsmodell für diese kleinen pazifischen Staaten. Hm. Und so kann man eben von einer Idee eigentlich der Teilhabe, der Gemeinwirtschaft, des Gemeineigentums, des gemeinsamen Menschheitserbes zu einem System, was ganz ähnlich funktioniert wie ein ja privatwirtschaftliches System der Landnutzung, obwohl es eigentlich ganz anders gedacht war.
Mhm. Aber habe ich das richtig verstanden? Als transnationaler Konzern brauche ich halt irgendwie einen Autokraten in irgendeinem Land oder wie? Oder sind das dann immer irgendwelche Inselstaaten oder wie? Also die haben jetzt eben nochmal Pazifikländer gesagt. Und ich brauche irgendwie einen Autokraten, den ich schmiere und dann kann ich Lizenzen bekommen. Und es gibt kein Vetorecht von irgendwie der Staatengemeinschaft.
Nee, ganz so funktioniert das nicht. Also das System sieht erstmal vor.
Ganz so einfach macht das System Raubbau nicht.
Ja, es ist leider doch relativ einfach. Ich erkläre vielleicht nochmal das System. Das ist leider ja so ein bisschen komplex. Das war eine Idee von Henry Kissinger, um eben diesen Konflikt aufzulösen zwischen Industrienationen, die gesagt haben, wir wollen, dass unsere privaten Unternehmen Tiefseebodenbergbau betreiben können, und der Gruppe der 77, die gesagt haben, wir wollen eigentlich ein internationales Bergbauunternehmen oder eben immer diese Joint Ventures. Und dann hat er sich dieses System hat man sich dieses System ausgedacht, was jetzt den Namen trägt, das parallele System. Das heißt, erstmal brauchen private Unternehmen, die Tiefseebodenbergbau betreiben möchten, die Unterstützung eines Staates. Und das soll in der Regel ihr Heimatstaat sein, also der Staat, in dem sie inkorporiert sind. Und es soll auch eigentlich der Staat sein, der das Unternehmen kontrollieren kann, also der darüber wachen kann, dass die rechtlichen Anforderungen von dem Unternehmen eingehalten werden. Wenn das jetzt ein Unternehmen ist aus einem Industrieland wie Deutschland, und das sind teilweise auch nicht nur Unternehmen, das sind auch Institutionen, in Deutschland ist das die Bundesagentur für Rohstoffe und Bergbau, die solche Lizenzen beantragen. Aber wenn jetzt so eine Entität aus einer Industrienation eine Lizenz beantragt, dann müssen sie zwei Gebiete angeben auf den Tiefseeboden, und die müssen gleichwertig sein. Und für ein Gebiet bekommt das Unternehmen dann, sofern alle anderen rechtlichen Anforderungen erfüllt sind, die Lizenz. Und das andere Gebiet wird reserviert für Tiefseebodenbergbau, entweder durch das internationale Bergbauunternehmen, was aber noch nicht operationalisiert ist, oder durch ein Unternehmen von einem Entwicklungsland. Und das Günstige ist jetzt, dass man schon weiß, dann teilweise, dass das wertvolle Gebiete sind, weil die Unternehmen der Industrienationen, die haben Prospektionen betrieben und sollten ja zwei gleichwertige Areale angeben. Und jetzt gibt es eben zum Beispiel The Metals Company, ein kanadisches Unternehmen, das Tochterunternehmen gegründet hat, ein Tochterunternehmen in Nauru. Dieses Tochterunternehmen ist dann ein Unternehmen mit Staatsangehörigkeit von Nauru und hat dann durch die Unterstützung Naurus Zugriff auf dieses reservierte Gebiet, ohne selber vorher Prospektion durchgeführt haben zu müssen, um zu wissen, dass es sich hier um ein wertvolles Gebiet oder ein Gebiet reich an Manganknollen handelt. Es gibt jetzt auch, weil Sie gerade eben Schmieren gesagt haben, es gibt Vorwürfe an die Meeresbodenbehörde, dass sie unter ihrem Generalsekretär Michael Lodge auch Informationen weitergegeben haben an diese Unternehmen und gesagt haben, beantragt doch mal eine Lizenz für dieses Gebiet, das ist ein besonders mineralienreiches Gebiet. Also ich will jetzt nicht unterstellen, dass diese Lizenzen über Korruption erworben wurden. Das ist einfach das System. Aber wir haben jetzt eben ein privatwirtschaftlich operierendes Unternehmen, The Metals Company, das Lizenzrechte hat für ein Gebiet, dessen Ausbeutung eigentlich einem armen Staat zugutekommen sollte. Und jetzt ist die Frage, wie kann dieser arme Staat Nauru profitieren von der Ausbeutung durch The Metals Company, eigentlich nur noch über Besteuerung oder über das Verlangen von Förderabgaben. Und hier kommt dann eben zum Tragen dieser Wettbewerb zwischen unterschiedlichen pazifischen Inselstaaten, der sehr stark gedrückt hat eigentlich die Erwartungen, die jetzt noch die Gesellschaften dieser Staaten haben können. Dazu kommt noch, dass die eigentliche Idee ja ist, weil diese Unternehmen das gemeinsame Menschheitserbe ausbeuten, dass die Förderabgaben primär nicht an die unterstützenden Regierungen gehen sollen, sondern an die Meeresbodenbehörde, die das verteilen soll, aber dann eben an alle 167 Mitgliedstaaten, natürlich gewichtet je nach Bedarf. Aber da kann man schon sehen, dass da pro Kopf nichts übrig bleiben wird. Deswegen gibt es auch schon Überlegungen, diese Förderabgaben oder was davon übrig ist, nach Finanzierung der Behörde dann in einen Fonds zu geben oder vielleicht direkt an eine internationale Organisation oder so.
Ja, spannend. Nur vielleicht noch ganz kurz, bevor wir dann tatsächlich weitermachen müssen. Aber es ist sehr spannend, weil sich an dieser Tiefseebodenfrage, glaube ich, dieser Konflikt um Boden, die Verteilung von Boden, die Ressourcen damit verbunden sind, zeigt sich daran so hervorragend. Was fordern denn die OzeanbewohnerInnen? Also diese Bewegung, die sich da formiert hat, um zum einen natürlich einen Stopp dieser Art von Ausbeutung des Tiefseebodens durchzudrücken. Aber dann ist ja auch da der Wunsch, so wie ich es verstanden habe, nach Teilhabe und Gestaltung eines Meeresbodenregimes. Was sind denn da die Ideen dazu, die da im Raum stehen? Also was wäre eine Alternative?
Ja.
Auch eine Art von Verwertung, die dann halt irgendwie über die Behörde dann möglichst vielen Menschen auf eine Art zukommt, dass man nicht irgendwie so einen neokolonialen Extraktivismus hat, wo dann bestimmte Eliten von, weiß ich nicht, einzelnen Staaten dann nur davon profitieren und halt gewisse Konzerne und Länder im reichen Norden. Oder einfach das alles in Ruhe zu lassen und nicht einzugreifen, weil ja die ökologische Frage, die spielt ja auch noch eine Rolle, ne? Sie hatten es schon angesprochen, ne? Die mögliche Zerstörung, die damit einhergehen kann am Tiefseeboden direkt oder auch die Auswirkungen auf das ozeanische Ökosystem oder Ökosysteme innerhalb des Ozeans. So.
Ja, also ist jetzt natürlich schwierig für die Ozeanbewohnerinnen zu sprechen.
Und ja, das sollen sie auch nicht, Frau Feichner, aber sie können ihre Vorstellung und die Vorstellung, die es da auf Seiten der Bewegung gibt, ja mal skizzieren.
Ja, ja, ich meine, ich mache das ja in dem Buch, das stimmt und das ist wahrscheinlich auch eine Schwäche des Buchs und vielleicht schiebe ich den auch unter eine Rechtsauffassung, die ich da eben stark machen möchte, aber die würde ich jetzt einfach auch präsentieren. Also erstmal vorneweg, ich denke, der Tiefseebodenbergbau ist eine dumme Idee, allein deshalb, weil er davon ablenkt, von der Notwendigkeit, Ressourcenverbrauch einzusparen, uns zu konzentrieren, wie wir eine Kreislauf- oder wie wir, aber meine präferierte Option wäre eine Kreislaufwirtschaft und nicht immer weiter die Gebiete der Extraktion auszudehnen. Aber jetzt, was einzelne indigene AktivistInnen möchten oder geltend machen, ist, glaube ich, zweierlei. Das eine erstmal, dass anerkannt wird, dass sie ihr eigenes Recht haben. Also es ist ja so, dass wir davon sprechen, das ist ein Gebiet, was noch nicht aufgeteilt ist oder was nicht aufgeteilt ist zwischen Staaten, was auch nicht aufgeteilt werden soll zwischen souveränen Staaten. Deswegen ist es deklariert als das gemeinsame Menschheitserbe. Aber trotzdem ist die Annahme, darüber hat jetzt das Völkerrecht Jurisdiktion und die Regierungen, die sich zusammentun in internationalen Organisationen, können jetzt Recht setzen für diesen Bereich, dieses internationalisierte Gebiet. Und ganz Ähnliches sehen wir eben auch im Weltraum in Bezug auf den Mond und die Sterne und so weiter. Gewisse Indigene sagen jetzt, ja, aber wir erkennen das gar nicht an. Wir haben ein eigenes Recht des Ozeans. Wer sagt denn, dass wir jetzt, dass unser Recht eurem Recht weichen soll, vor allem wenn wir sehen, dass euer Recht so viel Zerstörung gebracht hat. Und das sehen wir jetzt nicht nur mit Blick auf den Tiefseeboden, sondern das machen auch indigene RechtswissenschaftlerInnen in Australien zum Beispiel geltend. Und da stößt dann eben eine Jurisdiktion ein Recht auf das andere Recht. Und wenn wir einfach mal so von außen drauf schauen, ist ja nicht gesagt, dass das eine Recht vor dem anderen Vorrang haben soll. Also das vielleicht erstmal anzuerkennen, dass es da rechtskonfligierende Jurisdiktionen gibt. Das ist das eine. Aber dann sagen sie natürlich, wir erkennen an, hier wird gerade Recht gesetzt und dieses Recht macht auch was, wenn es Exploration ermöglicht, Pilot Mining Tests. Und dann wollen wir aber doch auch mitreden können. Und wir wollen nicht nur als Observer, als Beobachterin da sitzen dürfen in der Internationalen Meeresbodenbehörde und ab und zu mal auch was sagen, sondern wir wollen wirklich auch mitarbeiten. Und da gibt es im Moment eine ganz interessante Arbeitsgruppe und da sind diese indigenen Aktivistinnen beteiligt und da wird dann über so Sachen nachgedacht, wie dass ihr Recht am Ozean eventuell geschützt werden kann über den völkerrechtlichen Schutz von Kulturgütern und zwar immateriellen Kulturgütern. Das ist eine Idee, wie man das schon bestehende Völkerrecht nutzen kann, um die Anliegen der Pazifikbewohnerinnen zu berücksichtigen. Natürlich besteht da immer die Gefahr, wenn man ihre Anliegen übersetzt in die Terminologie, zum Beispiel Kulturgüterschutz, dass da sehr viel verloren geht auch. Weil sie sagen ja, eigentlich wollen wir das, oder es ist wieder meine Übersetzung, aber man könnte sagen, hier soll eben ein Ökosozialsystem geschützt werden. Das ist vielleicht mehr als einfach nur ein immaterielles Kulturgut. Aber das wäre ein Ansatz für eine progressive Interpretation des bestehenden Völkerrechts. Oder sie sagen, das schon im Völkerrecht verankerte Recht indigener Gemeinschaften, ein Veto einzulegen, wenn Bergbauprojekte in ihre Rechte eingreifen, dass das hier vielleicht auch aktiviert werden könnte.
Ja, ihr Lieben, ich bin wieder gesund und auf dem Damm. Sorry, dass ich letzte Woche aussetzen musste, aber das ging leider nicht anders. Danke dafür euer Verständnis und danke auch für euren anhaltenden Support. Und jetzt noch eine kleine Nachricht für meine Fördermitglieder. Alle von euch, die vergangene Woche meine Infomail gelesen haben, die wissen jetzt wahrscheinlich, um was es geht. Alle anderen fasten your seatbelts. Okay. Ich werde nochmal Papa. Jetzt ist es raus. Ja, und tatsächlich rennt die Zeit auch. Wir sind jetzt schon über Halbzeit und im Januar 2026 ist es dann soweit. Dann sind wir hier in unserem Haushalt nicht mehr 3 Personen, sondern 4. Und genau, ich wollte euch da einfach nicht zu spät mitnehmen und wollte euch darüber aufklären, was das dann hier für diesen Podcast bedeutet. Genau, unabhängig davon, was das hier für den Podcast bedeutet, freue ich mich natürlich erstmal sehr. Die Freude möchte ich auch gerne mit euch teilen. Ich rede ja hier im Podcast viel über unbezahlte Care-Arbeit und quasi die Schattenseiten des Kinderhabens. Aber was wirklich eine wunderschöne Sache ist, ist das Privileg, so einen kleinen Menschen durchs Leben begleiten zu dürfen. Die Welt auch nochmal durch Kinderaugen zu sehen, sich über Dinge zu erfreuen, die für uns Erwachsenen irgendwie dann doch unscheinbar und normal erscheinen. Aber für so ein kleines Kind was ganz Besonderes sind. Ja, und das ist ein wunderschönes Privileg und da freue ich mich tatsächlich drauf, das nochmal miterleben zu dürfen. Und ja, natürlich steigt auch immer wieder ein bisschen Panik in mir hoch, was es dann am Ende bedeutet, wenn ab Januar dann ein weiteres Scheißerchen da ist, für das man dann Sorge tragen muss, vor allem sehr intensiv in den ersten 2 bis 3 Jahren, in der kaputten Kita-Infrastruktur und im Kleinfamiliengepuddel. Alle Eltern unter euch, die werden das kennen, diese Gefühle in die ein oder andere Richtung und alle anderen sind sensibel dafür. Ja, was das für den Podcast hier bedeutet, das werden die treuen Fördermitglieder unter euch, die werden das vom ersten Mal schon kennen. Ich werde auf jeden Fall 1 oder 2, ist noch nicht ganz klar, Elternzeitpausen machen und die erste auf jeden Fall im Zeitraum nach der Geburt oder kurz vor und nach der Geburt, also im Januar 2026, da möchte ich 2 Monate voraussichtlich pausieren. Genau, und das bedeutet, in dieser Zeit wird es keinen Dissens-Podcast geben. Es wird weiter was Tun-Folgen geben, mit Inken und Valentin natürlich. Und mal sehen, vielleicht schaffe ich es auch noch für die Elternzeitpause, euch ein paar coole Alternativinhalte zu organisieren. Wie zum Beispiel hatten wir zuletzt die Podcasterin von Geschichte der kommenden Welten hier im Dissens-Feed zu Gast. Vielleicht klappt es da ja, dass wir da nochmal eine Folge aufstellen gemeinsam, exklusiv für den Dissens-Podcast und für euch. Genau, mal schauen. Leider ist es auf Steady nicht möglich, Zahlungen zu pausieren. Und ich möchte euch natürlich anhalten, weiter dem Podcast treu zu bleiben, auch durch diese Pause hindurch. Ich mache es folgendermaßen, dass für alle Neuen oder Leute, die die erste Elternzeitpause nicht miterlebt haben, das Geld eurer Steady-Fördermitgliedschaften, das wird auch in dieser Elternzeitpause weiter bei mir eingehen. Aber alles, was ich davon neben dem Elterngeld, was ich ja von Papa Staat bekomme, alles, was ich davon nicht für die Lebensunkosten brauche, das werde ich an gute Orgas spenden und oder andere Podcaster umverteilen. Mal schauen, genau. Ich weiß, das ist auf jeden Fall eine große Bitte, da in dieser Pause auch weiter dem Podcast treu zu bleiben. Ich hoffe aber, ihr bleibt auch in dieser Zeit als Fördermitglieder am Start. Ja, soweit also dazu, zu den schönen Nachrichten. Ich halte euch mit Details dazu natürlich auf dem Laufenden, genau, wie es dann tatsächlich Anfang nächsten Jahres dann konkret ausschaut. Okay. So, und jetzt noch die kleine Message an alle Leute, die nicht dabei sind als Fördermitglieder. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du es dir gerade finanziell leisten kannst, dann mach doch jetzt mit. Es geht schon ab 3 Euro im Monat. Und ja, du ermöglichst dadurch, dass ich für alle da draußen kostenlos, werbefrei und unabhängig senden kann. Und nicht nur das, als Fördermitglied unterstützt du auch den Was-Tun-Podcast um Inken und Valentin. Und es winken Goodies und du hast jede Woche die Chance auf coole Verlosungen. Dieses Mal gibt es das Buch von Isabel Feichtner zu gewinnen, Bodenschätze über Verwertung und Vergesellschaftung. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du Dissens supporten kannst, gibt es natürlich in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Und jetzt geht's weiter mit dem zweiten Teil meines Gespräches mit der Rechtswissenschaftlerin und Transformationsrechtlerin Isabel Feichtner. Ja, ist auf jeden Fall super spannend. Also ich denke auch in der Stärkung dieser Perspektiven, dieser Frontline-Community, die in der Klimakrise vom Schrumpfen der bewohnbaren Zonen betroffen sind, die zu supporten, in ihren Versuchen andere Bodenbeziehungen zu schaffen, die eng damit verbunden sind, dass es demokratische Bodenbeziehungen sind. Das würde am Ende mehr bringen als alle politischen Bekenntnisse, die wir sehen. Und die sehen wir ja zum Beispiel in den UN-Nachhaltigkeitszielen ja zur Bewahrung von Bodengesundheit und Biodiversität etwa. Ja. Allein die werden nichts bringen, wenn das ökonomische Privat die Ausbeutung von Boden und Bodenschätzen eben begünstigt. Ne? Fand ich ganz gut bei Ihnen zu lesen, dass wenn man die Rechte der Natur, den Schutz der Mitwelt und unserer Lebensgrundlagen, wenn einem das wichtig ist, dann müsste man es eigentlich mit dem Schutz der Commons verbinden oder mit einer Stärkung der Commons, ne? Etwa die Stärkung indigener Perspektiven mit Blick auf den Tiefseeboden oder die Stärkung von so Initiativen wie Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Genau, mehr dazu auch zu diesen Aspekten Rechte der Natur kann man bei Ihnen nachlesen. Ich würde jetzt gern für dieses Gespräch hier mal nochmal einen Schritt zurücktreten, sonst kommen wir nicht rund mit der Zeit und darauf zu sprechen kommen, wie Boden eigentlich zu Eigentum und Ware geworden ist. Und vor allem die Perspektive ist mir jetzt wichtig, weil ich ja hier mit Ihnen eine Rechtswissenschaftlerin sitzen habe, welche Rolle das Recht bei dieser Aneignung gespielt hat. Es scheint uns ja heute erstmal selbstverständlich, dass Boden zu Eigentum und Ware gemacht wird. Das Grundgesetz und viel stärker noch das bürgerliche Gesetzbuch, die schützen das Recht auf Grundeigentum. Und was dabei aber unsichtbar gemacht wird, und da legen Sie ganz starken Augenmerk drauf, ist die ganze Gewalt, die nötig war, in Zusammenarbeit mit Instrumenten des Rechts, die dann diese Gewalt auch legitimiert haben. Also die Gewalt, die nötig war bei der Aneignung der Allmende im frühen Kapitalismus, den Enclosures in Europa, aber auch die Gewalt in den Siedlerkolonien, in den europäischen Kolonien. Gewalt, die auf neue Arten in neokolonialen Verhältnissen auch heute noch natürlich ein Ding der Gegenwart ist. Also vielleicht können Sie mal durch die Brille der Rechtswissenschaftlerin erklären, wie ist Boden zu Privateigentum geworden und wie zur Ware und welche Rolle das Recht gespielt hat bei dieser gewaltsamen Aneignung und welche Rolle es vielleicht auch heute noch spielt.
Ja, genau. Also deswegen ist vielleicht auch der Tiefseeboden so ein ganz guter Kontrast, weil wir selten hinterfragen, dass es Privateigentum an Grundstücken gibt. Aber wenn es dann um Eigentum an Tiefseeboden oder an Himmelskörpern geht, dann kommt uns das irgendwie seltsam vor. Und vielleicht ist es gut, irgendwie zu überlegen, was ist eigentlich alles nötig, damit Boden und Land zu Gegenstand von Privateigentum wird, damit es uns nicht mehr so selbstverständlich erscheint und dass wir dann vielleicht auch wieder anfangen können zu überlegen, was eigentlich ein anderes Recht wäre oder eine andere Organisation. des Zusammenlebens oder des Wirtschaftens. Genau, und das habe ich dann versucht, eben in dem Buch kurz darzustellen, wobei ich sagen muss, dass ich eben keine Rechtshistorikerin bin und deswegen das vielleicht auch alles immer so ein bisschen mit sehr groben Pinselstrichen skizziere. Aber was mir eben wichtig war, war zu sagen, dass es eben sehr voraussetzungsvoll ist oder dass ein Markt für Grundeigentum sehr voraussetzungsvoll ist. Und da kann man sich einfach mal anschauen, was es dann eben alles braucht dafür, dass ein Grundstück zu einem Gegenstand von Privateigentum wird. Also Land muss vermessen werden, weil Privateigentum, jedenfalls dann, wenn es nicht sich um Immaterialgüter handelt, besteht an einer Sache. Das heißt, wir müssen Grundstück zu einer Sache machen. Zu einer Sache wird ein Grundstück, in dem es spezielle fixierte Maße hat. Also man kann es umfrieden und kann sagen, das ist jetzt eine unbewegliche Sache und an der kann Privateigentum bestehen. Dann wurden Register eingerichtet, erstmals in Preußen das moderne Grundbuch, also Vorläufer unseres Grundbuchs, so wie wir es heute auch noch haben. Das sollte dazu dienen, den Boden als Sache verkehrsfähig zu machen, also dass er verkauft, dass Grundstücke verkauft werden konnten und dann auch Eigentum an Grundstücken übertragen werden konnte. Und in diesen Grundbüchern wurde und wird heute eben immer noch dann der Eigentumswechsel verzeichnet, so damit, dass man dann auch nachvollziehen kann, wem das Grundstück gehört. Und diese Verkehrsfähigkeit ist dann Voraussetzung, dass Boden nicht nur eine Sache ist, sondern dass Boden auch eine Ware wird. Gleichzeitig brauchen wir sowas neben der Eigentumsfreiheit wie die Vertragsfreiheit, dass wir eben Verträge schließen können über diese Ware Boden. Und wir brauchen einen Staat, der diese Rechte anerkennt und uns eben vielleicht auch hilft, diese Rechte durchzusetzen. Und beim Mond-Asteroiden, da sehen wir gerade, wie wichtig das ist, die Anerkennung von Eigentumsrechten. Also da ist es gar nicht so, dass irgendwie ein Unternehmen ein Stück Mond haben möchte, aber die möchten eben Mineralien ausbeuten und möchten dann, dass die Eigentumsrechte an diesen ausgebeuteten Mineralien anerkannt werden. Und dafür ist es eben so wichtig, dass dann es staatliche Gesetzgebung gibt, die diese Eigentumsrechte anerkennt. Und da es sich eben in so einem internationalisierten Gebiet abspielt, ist es dann auch wichtig, dass nicht nur ein Staat die Eigentumsrechte anerkennt, sondern dass alle Staaten die Eigentumsrechte anerkennen. Das nur nochmal dazu, warum staatliches Recht so relevant ist dafür, dass ein Bodenmarkt oder eben Eigentumsrechte funktioniert. Also sehr voraussetzungsvoll, es braucht Recht, es braucht staatliche Hoheitsgewalt und es braucht aber eben auch diese ganzen anderen Techniken wie Vermessungen oder auch Bewertungen, dass ein Bodenmarkt funktioniert. Und in meinem Buch war es mir wichtig, dann nochmal einen Blick zu werfen in die Kolonialzeit. Man hätte natürlich auch in andere Zeiten schauen können, auch in Mitteleuropa, aber ich habe das gemacht, weil ich ein Forschungsprojekt auch hatte zur deutschen Kolonialzeit. Die war ja sehr kurz und die liegt eben noch überhaupt nicht lange zurück. 1884 hat das Deutsche Reich die erste Kolonie anerkannt in Südwestafrika, dem heutigen Namibia, und die Kolonialzeit dauerte dann auch nur bis zum Ersten Weltkrieg. Und da sieht man eben auch sehr deutlich, dass die Herstellung dieser Infrastrukturen des Grundeigentums, wie ich das nenne, oder eben die Herstellung von Märkten für Grundeigentum eine unglaublich gewaltvolle ist, eine sehr gewaltvolle Geschichte ist. Also in Namibia, das wissen wir heute alle, erfolgte ein Genozid an den Herero und Nama. Und das hat mit der Landnahme ganz eng zu tun, weil die sogenannten Aufstände der lokalen Bevölkerung, der Nama und der Herero in Deutsch-Südwestafrika, wurde beantwortet mit krasser genozidaler Gewalt. Das war der erste Genozid des 20. Jahrhunderts, 1904, unter General von Trotha. Das wurde dann zwar verurteilt, auch im Deutschen Reichstag, aber es war die Grundlage dafür, dass später dann die Kolonialverwaltung sagen konnte, dass die lokale Bevölkerung jegliches Recht, jegliches Eigentumsrecht an Land verwirkt hat, dass das Land konfisziert werden konnte, dass es zu sogenanntem Kronland deklariert werden konnte, über das dann vergeben werden konnte, zum Beispiel an deutsche Siedler. Das ist jetzt nur ein Beispiel, vielleicht das krasseste Beispiel, wie Gewalt und auch illegale Handlungen, schon damals illegale Handlungen, sehr eng verknüpft sind, damit die Bedingungen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Boden in Privateigentum, so wie wir es heute kennen, überführt werden kann.
Mhm. Für alle, die es vielleicht interessiert, dass das kleine Fußnote für unsere Zuhörenden. Wir hatten auch eine Folge hier im Podcast mit Henning Melber zu eben dieser kolonial gewaltvollen Geschichte in Namibia. Hm. Das war ja der Mr. Lüderitz, der sich da betrügerisch Land angeeignet hat. Und dann, als es Widerstand dagegen gab, dann wurden die Schutztruppen einbestellt, die dann letztendlich dann Genozid begangen haben. Und koloniales Erbe gibt es natürlich dort auch noch heute. Ne? Also heute ist die Bodenfrage dort auch noch weiter viral. Denn es sind heute die Nachfahren von weißen SiedlerInnen, die da noch mehrheitlich den Boden halten. Ne?
Genau, und betrügerisch ist aber so eine Sache. Also wir sehen, glaube ich, in der deutschen Kolonialgeschichte, was man auch in anderen Kolonialgeschichten sieht, so ein Zusammenwirken von Legalität und Illegalität in der Schaffung von Strukturen oder auch von dem, was wir heute als globale Wertschöpfungsketten bezeichnen. Was wir da auch sehen, ist, wie stark da private, also der von Ihnen genannte Lüderitz zum Beispiel, oder vor allem auch private Kolonialgesellschaften zusammengewirkt haben mit dem Staat in gewaltvoller Vertreibung, Zerstörung und Aneignung. Also das ist so ein Wechselspiel. Und wie erstmal hat man die Kolonialgesellschaften oder hat Bismarck die Kolonialgesellschaften machen lassen, weil er dachte, dann müssen die auch die Kosten der Kolonisierung tragen und ich kann mich schön rauslassen. Dann, als das Reich sich zur Kolonialmacht aufgeschwungen hat, wurden Konzessionen erteilt, sehr weitreichende an die Kolonialgesellschaften, die sie berechtigt haben zum Eisenbahnbau, zur Rohstoffausbeutung. Dann irgendwann ist die Stimmung irgendwie gekippt und man vorgeworfen wurde, auch durch Parteien dann im Reichstag, den Kolonialgesellschaften, dass sie eigentlich nur spekulative Geschäfte betreiben, nur privatnützig tätig werden und nicht zur Erschließung, zur wirtschaftlichen Erschließung der Kolonien tätig werden, zum Beispiel keine Eisenbahn bauen. Dann hat der Staat selber das Heft wieder in die Hand genommen und die Kolonialverwaltungen haben sich dann dem Eisenbahnbau gewidmet, finanziert durch die sogenannten Schutzgebietsanleihen. Ja. Und da war es dann wieder so wichtig, die mussten ja zurückgezahlt werden, dass die lokale Bevölkerung zu freien ArbeitnehmerInnen gemacht wurde, natürlich auch mit Zwang und Gewalt, damit sie dann Steuern zahlen und von diesen Steuern die Schutzgebietsanleihen wieder finanziert werden können. Den Betrieb hat man dann wieder Privaten überlassen. Also es war nicht ausreichend Kapital oder private Unternehmen waren nicht bereit, Kapital zu investieren in den Eisenbahnbau, weil die Gewinnaussichten noch zu gering waren. Der Staat tritt ein, überlässt dann aber den Betrieb, der eventuell wieder rentabel ist, den Privaten. Also wir können sagen, hier haben wir eigentlich schon klassische Public-Private Partnerships schon in den Kolonien, natürlich zu Lasten der kolonisierten Bevölkerung, aber immer natürlich auch mit dem begleitenden Narrativ der Zivilisation, der wirtschaftlichen Entwicklung, der Eingliederung in eine globale Wirtschaft, die eigentlich letztlich allen zugutekommen soll. Hm. Und die Gewalt ist so offensichtlich für uns heute im Rückblick auf die Kolonialgeschichte. Aber die Gewalt, würde ich sagen, verändert auch ihre Gestalt. Und auch heute ist es eine Art Herrschaftsgewalt, wenn wir Wohnungen beispielsweise in Privateigentum haben und damit PrivateigentümerInnen die Macht haben, andere auch von der Nutzung dieses Eigentums auszuschließen. Natürlich haben wir alle möglichen Schutzvorkehrungen im Recht, aber da haben wir auch wieder diese Diskrepanz zwischen Schutz und Sozialhilfe. Und ich benutze jetzt den Begriff der Sozialhilfe weit und untechnisch und der Forderung, dass das vielleicht von vornherein eine Ungerechtigkeit ist, dass manche einen Eigentumsanspruch auf, wie es manche formulieren, ein Stück der Erdoberfläche haben und andere davon ausgeschlossen sind.
Ja. Frau Feichtner, eine weitere Entwicklung, die Sie sich anschauen, ist, wie Boden zunehmend auch zu einer Kapitalanlage wird. Das ist, glaube ich, auch was, wo wir diese stille Gewalt dann am Ende des Marktes sehen. Mhm. Etwa bei der Finanzialisierung des Wohnraums in Städten und der Verdrängung, die damit einhergeht. Mhm. Aber auch etwa bei Landgrabbing auf dem Land, etwa in Ostdeutschland, wo große Investoren, die nicht direkt aus der Landwirtschaft kommen, unter anderem auch Immobilienkonzerne, dann dort investieren und Landgrabben. Vielleicht können Sie das auch nochmal ausführen, wie da mithilfe des Rechts aus Boden dann eine Vermögensanlage wird und welche Folgen das auch hat.
Genau, also das ist ja wichtig für die Vergesellschaftungsdebatte in Berlin beispielsweise, aber wie Sie sagen, das ist auch ein Problem auf dem Land, dass wir immer mehr auch institutionelle Investoren haben, die in Land als Kapitalanlage investieren. Und wir sind zunehmend da auch rein verstrickt, weil uns ja als Staatsbürgerinnen geraten wird, unser Geld anzulegen und nicht mehr auf die Rente oder so zu vertrauen. Und eine gute, sichere Kapitalanlage ist die Anlage in Grundeigentum. Und das wird auch so offen propagiert und geraten. Und jetzt war es mir aber wichtig, eben gerade auch mit Blick auf das Vergesellschaftungsprojekt herauszuarbeiten, dass es nochmal einen Unterschied gibt, ob natürliche Personen, also Sie oder ich, in Grundeigentum investieren, etwa für die private Altersvorsorge, oder wenn das institutionelle Investoren und große Unternehmen machen. Also natürlich ist auch für mich eine Wohnung, die ich nicht selber bewohne, sondern vermiete, eine Kapitalanlage. Und dann kann ich natürlich eine sehr fiese Vermieterin sein und versuchen, so viel wie möglich rauszuschlagen. Ich kann mich dabei ans Recht halten, aber ich kann auch das Recht übertreten und einfach versuchen, einen unrechtmäßigen Mietvertrag abzuschließen und gucken, ob ich damit davon komme. Das gibt's ja alles. Und das wird ja jetzt auch häufig gesagt, dass die privaten Vermieter vielleicht die schlimmsten sind. Und das kann auch durchaus sein, das will ich gar nicht bestreiten. Worauf es mir ankommt, ist zu zeigen, dass es aber strukturelle Unterschiede gibt, dass es einen strukturellen Verwertungsdruck gibt, wenn wir Unternehmen haben, die in Boden als Kapitalanlage investieren. Also wenn wir das haben, wenn große Wohnungsunternehmen viele Wohnungen in ihren Portfolios haben, dann werden diese Wohnungen zu Assets, zu Kapitalanlagen. Sie sind ausschließlich Kapitalanlagen, also den Unternehmen geht es darum, diese Kapitalanlagen zu verwerten, um Rendite zu erwirtschaften. Das heißt, der Gebrauchswert ist vielleicht eine Voraussetzung dafür, dass ich eine Kapitalrendite erwirtschaften kann. Aber der ist eigentlich nachrangig. Der steht für das Unternehmen nicht im Vordergrund, sondern im Vordergrund steht die Eigenschaft als Asset, als Kapitalanlage. Und der Wert der Kapitalanlage, der auch maßgeblich ist für das Unternehmen, bemisst sich nach den Cashflows, also nach den Erträgen, die in Zukunft generiert werden. Also ganz besonders an den Mieterträgen, weil das sind die Cashflows, die Wohnimmobilien generieren. Der Verwertungsdruck kommt jetzt daher, dass sich diese Unternehmen, wenn es große Kapitalgesellschaften sind oder wenn es kapitalmarktorientierte Unternehmen sind, die finanzieren sich in der Regel durch die Ausgabe von Aktien, Aktiengesellschaften oder Anleihen. Eine GmbH gibt Anleihen aus, finanziert sich so. Und das heißt, sie sind gebunden, die Anlagen mit Zinsen zurückzuzahlen und sind gleichzeitig, wenn sie Aktien ausgeben, daran gebunden, auch rechtlich im Sinne ihrer Eigentümerinnen, also der Aktionäre, die Assets, die Kapitalanlagen zu bewirtschaften. Und dieses Interesse ist eben das Interesse daran, dass die Kapitalanlagen auch Erträge erwirtschaften und dass der Wert der Kapitalanlagen erhöht wird. Wie macht man das? Dadurch, dass man Mieten steigert. Das ist erstmal der strukturelle Verwertungsdruck, der dann besteht, wenn wir diese finanzialisierten Wohnungsunternehmen haben. Es bestehen aber auch ganz andere Verwertungsmöglichkeiten für diese Unternehmen, weil sie sich etwa am Kapitalmarkt finanzieren können, damit auch kostenträchtige Modernisierung durchführen können, die auf die Miete umgelegt werden können. Also das ist nur ein Beispiel, aber sie haben natürlich auch große politische Macht. Das sehen wir, wenn große Wohnungsunternehmen in Städten wie Berlin darauf drängen, dass vielleicht die Mietpreisbremse wieder abgeschafft werden sollte. Also sie werden ein bisschen wie die Banken in der Finanzkrise, haben wir gesprochen von systemrelevanten Institutionen, und große Wohnungsunternehmen, je mehr Wohnungen sie bewirtschaften, desto systemrelevanter werden sie, desto mehr politische Macht haben sie auch. Also, und das war mir wichtig, auch in diesem Buch herauszustellen, und ist mir wichtig herauszustellen mit Blick auf das Vergesellschaftungsprojekt in Berlin, dem es ja nur darum geht, die Wohnung von Wohnungsunternehmen zu vergesellschaften, die sehr viele haben, dass es dann einen Strukturunterschied gibt, der auch rechtlich bedingt ist, weil diese Unternehmen eben als Kapitalgesellschaften organisiert sind, weil sie bestimmte Bewertungsstandards verwenden können, die andere nicht verwenden, und weil ihm das Recht eben Möglichkeiten eröffnet, wie zum Beispiel die Möglichkeit, Modernisierung vorzunehmen und die Modernisierungskosten dann auch dauerhaft zu einem gewissen Anteil auf die Miete umzulegen, also länger als also bis die Kosten wieder eingespielt werden, sondern dauerhaft dadurch den Wert der Kapitalanlagen und die Cashflows zu maximieren. Hm. Und jetzt hatten Sie gefragt noch nach dem Land, ne?
Ja,
genau.
Gerne.
Also und ich will auch sagen, das ist nicht meine eigene Forschung, sondern ich rezipiere da Forschungsergebnisse von Wissenschaftlerinnen, die sich mit der Finanzialisierung des Wohnungsmarktes intensiv befasst haben, wie etwa André Holm oder auch Susanne Heeg. Das wollte ich hier nochmal klarstellen. Aber damit habe ich mich intensiver befasst, eben mit der Finanzialisierung von Wohnimmobilien in Berlin insbesondere. Ich habe mich nicht so intensiv befasst, aber das spielt eine Rolle in diesem Sammelband, den Sie erwähnt haben, Stadtland Boden, der jetzt demnächst erscheinen wird bei Transkript, mit der Finanzialisierung von Agrarboden. Aber hier sehen wir eben auch zunehmend institutionelle Investoren, die oft auch landwirtschaftsfern sind und auch nicht lokal verankert sind, die Eigentum an Agrarflächen erwerben und oft auch nicht direkt an Agrarflächen, sondern an Unternehmen, die Agrarflächen bewirtschaften. Und das ist insbesondere ein Phänomen in Ostdeutschland, weil da hatten wir zu DDR-Zeiten die Zwangskollektivierung, die Überführung von großen Flächen in große LPGs. Und nach der Wende mussten diese LPGs dann überführt werden in rechtliche Organisationsformen des bürgerlichen Rechts, des Zivilrechts, des Gesellschaftsrechts. Das heißt, sie wurden oft zu eingetragenen Genossenschaften, dann aber teilweise auch umgewandelt in GmbHs und in Aktiengesellschaften. Und das ermöglicht es jetzt, dass Investoren nicht die Agrarflächen selber kaufen, sondern das Unternehmen kaufen oder das Unternehmen zu einem großen Teil kaufen. Und das sind dann die sogenannten Share Deals, die es ermöglichen, keine Grunderwerbssteuer zu zahlen, weil ja nicht der Grund selber erworben wird, sondern große Teile des Unternehmens. Und dann kommt eben noch das dazu, was ich eben erwähnt hatte, dass das oft landwirtschaftsferne oder lokal nicht verankerte Unternehmen sind, die aber sehr finanzstark sind und die Pachtpreise oder die Kaufpreise zahlen können, die im Moment für Agrarflächen verlangt werden. Und die sind sehr hoch, auch wiederum wegen sich ändernder Nutzung. Man kann zum Beispiel, wenn man Photovoltaikanlagen auf Agrarflächen betreibt, sehr viel mehr Gewinn erwirtschaften, als wenn man da Landwirtschaft betreibt. Hm. Und das führt zu steigenden Pachtpreisen und dazu, dass eben auch deshalb große Konzerne oder institutionelle Investoren, die finanzstark sind, besseren Zugang im Moment zu Agrarflächen haben, als dass kleinere Betriebe oder vielleicht Personen haben, die jetzt erstmal neu einsteigen wollen in die Landwirtschaft. Die können sich die Preise eigentlich gar nicht mehr leisten oder eben das auch nicht mehr erwirtschaften dann, um die Kaufpreise oder überhaupt die Pachtpreise zu bezahlen.
Ja, danke, Frau Feichtner. Wir haben jetzt gesprochen über Bodenverwertung und welche Rolle das Recht dabei spielt, in den Bereichen eben Stadt, Land und auch Tiefseeboden. Vielleicht können wir jetzt mal drüber sprechen, welche Rolle das Recht auch bei der Mobilisierung gegen diese privaten Aneignungen und Verwertung von Boden spielen kann und eben bei der Mobilisierung für eine gemeinwohlorientierte Bewirtschaftung von Boden. Sie erkennen da so drei Dimensionen von transformativem Potenzial des Rechts. Erstens die Mobilisierung von Gegenrechten, dann die transformative Rechtsinterpretation und Rechtspraxis und dann auch drittens die Herausbildung rechtlicher Infrastrukturen für die Commons. Hm. Das wäre so eine Frage von mir. Können Sie das vielleicht einmal anhand auch von Beispielen illustrieren?
Ja.
Und vielleicht kriegen wir das verknüpft, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, mit einem kleinen Exkurs zum Grundgesetz, ne? Weil es ist ja jetzt aufgrund der Vergesellschaftungsinitiative in Berlin, gibt es eine lebhafte Debatte zu Artikel 14 in Kombination mit Artikel 15, also Artikel 14, der Privateigentum schützt und Artikel 15, der eben auch die Vergesellschaftung von Grund und Boden und die gemeinwohlorientierte und kollektive Bewirtschaftung denkbar macht, ja, der noch nie angewandt wurde. Mhm. Da hätte mich interessiert, wie fügt sich das ein in jetzt diese Dimension eines transformativen Rechts, ne? Dieser Artikel 15 und vielleicht auch, ist im Grundgesetz eigentlich, Frau Feichtner, schon alles angelegt, was es für so ein Recht für Commons bräuchte und für so eine gemeinwohlorientierte demokratische Bewirtschaftung, selbstverwaltete Bewirtschaftung von Boden, Oder bräuchtest du auch irgendwie Verfassungsänderungen? Also ist da gar nicht so viel Interpretationsspielraum? So, das hätte mich von Ihnen als Rechtswissenschaftlerin interessiert. So, wie viel Potenzial birgt eigentlich unser Grundgesetz für eine demokratisch-ökologische Mixed Economy, Kreislaufwirtschaft mit größeren Elementen der Investitionsplanung oder demokratischen Bewirtschaftung eben von zum Beispiel wichtigen Infrastrukturen wie Wohnen, aber auch Mobilität und anderen Sachen. Ne?
Ja, ich kann ja mal versuchen, diese drei Dimensionen eines Transformationsrechts, die ich da versucht habe, in dem Buch herauszuarbeiten, mal mit Beispielen zu illustrieren. Also das eine ist, wie Sie gesagt haben, eben die Mobilisierung von Gegenrechten. Und ich würde den von Ihnen gerade erwähnten Artikel 15 Grundgesetz als so ein Gegenrecht interpretieren wollen. Artikel 15, der es erlaubt, unter anderem Grund und Boden von Privateigentum in Gemeineigentum zu überführen zum Zwecke der Vergesellschaftung. Und da kann man jetzt einmal sagen, das ist ein Gegenrecht, weil es eben ein Recht ist, was wir nutzen können, um Infrastrukturen des Privateigentums abzubauen und damit auch die von mir eben geschilderten Verwertungsstrukturen, aber auch Herrschaftsstrukturen abzubauen und dafür Raum zu schaffen für was Neues. Und was mir aber auch wichtig ist, und deshalb benutze ich auch gern den Begriff des Gegenrechts, den hat Christoph Menke aufgebracht in seiner Kritik der Rechte, dass das kein Gegenrecht ist, was schon formuliert, was denn anstelle des Privateigentums treten soll. Es sagt zwar Gemeineigentum und Gemeinwirtschaft, das ist aber sehr offen, das ist sehr unbestimmt, das heißt, es muss noch ausgefüllt werden. Und wenn wir das eben ernst nehmen, dass es um Demokratisierung und Selbstbestimmung geht, dann ist das ganz bewusst eben offen gelassen, weil dann die gesellschaftlichen Kräfte bzw. die Stadtbewohnerinnen sich zusammentun müssen in Strukturen natürlich und in gewisser Weise gibt es ja Ideen für eine Struktur mit der Anstalt öffentlichen Rechts, die DWE und Co. enteignen, vorschlägt, aber dass da sehr viel politischer Raum gelassen wird dann für die Erörterung, wie denn das Wohnen in der Stadt künftig ausgestaltet werden soll. Und das ist ganz wichtig, weil ich denke, wenn wir diese Infrastrukturen der Verwertung abbauen, ist natürlich auch die Hoffnung, dass wir ganz andere Subjekte werden, ganz andere Subjekte mit anderen Bedürfnissen. Und deswegen ist das so wichtig, dieses Kollektivrecht Raum für Neues zu schaffen, weil wir sind ja im Moment, könnten wir sagen, gefangen in diesem eisernen Käfig, der uns dazu verdammt, irgendwie KonsumentInnen zu sein. Und wenn es nur um Bedürfnisbefriedigung ginge, dann wären wir irgendwie arm dran, weil wir wollen vielleicht ganz andere Menschen werden, die ganz andere Bedürfnisse haben. Also so viel zu den Gegenrechten. Zweitens, transformative Rechtsinterpretation, das ist das, was ich eben sage, mit dem bestehenden Arbeiten, staying with the trouble, wie das auch die indigenen Aktivisten machen, die sagen, wir behaupten nicht nur unser eigenes Gegenrecht des Ozeans, sondern wir arbeiten nun mal auch mit dem bestehenden hegemonialen Recht, weil das ist da und das wird wirksam, ob wir es wollen oder nicht. Und da wäre eben eine Möglichkeit, sich nochmal Privateigentum anzuschauen. Ich meine, das Tolle ist ja Artikel 14, ich habe jetzt leider den Text nicht da, aber sagt, Inhalt des Eigentums wird das durch das einfache Gesetz bestimmt. Also da steht eigentlich nichts drin von irgendwie einem Wesensgehalt des Eigentums. Da steht auch nichts drin von Privateigentum als Schutz eines Persönlichkeitsraums im vermögenswerten Sinne, wie es das Bundesverfassungsgericht interpretiert. Das heißt, es wäre möglich, dass zumindest von der Verfassung geschützte Privateigentum, was ein anderes Privateigentumskonzept ist als das Privateigentum des bürgerlichen Rechts, ganz anders zu interpretieren und zu sagen, zum Beispiel, es geht vor allem um kollektive Nutzungsrechte. Die schützen wir als Eigentum und nicht Kapitalanlagen. Im Moment wird jedes vermögenswerte Individualrecht von der Verfassung als Privateigentum geschützt. Aber wir könnten das auch anders, also RichterInnen, GesetzgeberInnen, Verwaltung könnten das anders interpretieren und solche Vorschläge gibt es und es gibt auch Ansätze schon in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, was etwa das Mietrecht, also das Besitzrecht des Mieters auch als Privateigentum anerkennt. Und es gibt Vorschläge von Juristinnen, die sagen, kollektive Nutzungsrechte könnten als Privateigentum anerkannt werden, zum Beispiel auch nach EMRK. Also das ist die zweite Dimension der transformativen Rechtsinterpretation und Rechtspraxis. Und es hilft natürlich, wenn soziale Bewegungen sich darauf berufen, wie zum Beispiel die Bewegung in Italien, auf die sich Katja Schubel in einem vorangegangenen Podcast berufen hat, die einfach Häuser besetzt haben und gesagt, wir machen hier jetzt mal ein gewohnheitsrechtliches Eigentumsrecht. geltend. Und dann, ja, wenn Gerichte mitziehen, aber das müssten sie dann halt, dann kann sich da vielleicht auch was tun, ohne dass das Recht geändert werden muss. Mhm. Und das Dritte ist dann eben die Herausbildung rechtlicher Infrastrukturen für die Commons. Auch darüber hatte ja Katja Schubel ausführlich geredet. Also da geht es darum, welche Rechtsformen können Commons-Vereinigungen oder soziale Bewegungen, die zum Beispiel Boden dem Markt entziehen wollen, wählen, um sich zu organisieren, um einmal sicherzustellen, dass Boden dauerhaft dem Markt entzogen wird und zweitens, um sicherzustellen, dass sie da auch selbstverwaltet leben können. Und auch da gibt es eben jetzt schon inzwischen relativ viel oder in Ansätzen rechtswissenschaftliche Forschung, die sagen, vielleicht reichen die Organisationsformen, die uns das Privatrecht aktuell zur Verfügung stellt, Verein, GmbH, Aktiengesellschaft, nicht aus. Es gibt aber auch Forschung, die schaut, oder es gibt Praxis, die diese zur Verfügung stehenden Organisationsformen sehr kreativ nutzt. Sie nennen das oft Legal Hacks und dann kommt sowas bei raus, wie die komplizierte Konstruktion des Mietshäuser-Syndikats mit Vereinen und GmbH. Ja. Da kann man das dann kombinieren oder es gibt Vorschläge wie den Vorschlag von Noah Neitzel zu einer Genossenschaft mit gebundenem Vermögen, um zu verhindern, dass die Rechtsform der Genossenschaft genutzt wird, um auch Investitionen, reine Investitionen zu ermöglichen. Das ist ein Problem im Moment. Ja, und das wäre dann meine dritte Dimension des Transformationsrechts, also über institutionelles Design nachzudenken, so würde ich das nennen, mithilfe des Rechts und vielleicht auch auf Rechtsänderungen hinzuwirken. Und jetzt haben Sie gefragt, ob das Grundgesetz eigentlich alles schon zur Verfügung stellt.
Klang so eben so ein bisschen wie yes. Also die sozialen Kämpfe sind nur nicht auf dem Status, dass die Gerichte nicht umhinkommen, es so zu interpretieren. So klang das eben. Ein bisschen für mich.
Nee, also das Problem ist, wir leben ja in einer, also ich habe ja eben schon über das Völkerrecht gesprochen, vielleicht erst einmal kurz zum Grundgesetz. Ich denke auch, es ist wichtig zu insistieren, dass das Grundgesetz Möglichkeiten offen hält, auch eines radikalen Systemwechsels. Also würde ich insistieren, dass heute immer noch das zutrifft, was das Bundesverfassungsgericht schon ganz früh festgestellt hat, dass das Grundgesetz keine Grundsatzentscheidung für eine bestimmte Wirtschaftsordnung trifft, also keine Grundsatzentscheidung etwa für eine kapitalistische Marktwirtschaft. Mhm. Jetzt ist es aber so, dass wir inzwischen auch das EU-Recht haben, dass wir sehr viel Völkerrecht haben und manche diese Rechtsregime auch als Nebenverfassungen bezeichnen, weil sie sehr schwer zu ändern sind, weil sie im Rang, das EU-Recht steht im Rang über dem Grundgesetz. Und weil das EU-Recht eine viel stärkere Festlegung auf das Wirtschaftssystem Marktwirtschaft trifft. Auch da, denke ich, haben wir Interpretationsspielräume, wie zum Beispiel den Artikel 345 im EU-Vertrag, im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, der sagt, die Eigentumsordnung der Mitgliedstaaten sollen unangetastet bleiben. Jetzt haben wir aber auch Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der den Anwendungsbereich dieser Vertragsvorschrift sehr stark eingegrenzt hat. Wir haben zahllose Investitionsschutzverträge, die private Eigentum schützen. Und zwar nicht Privateigentum im Sinne kollektiver Nutzungsrechte von Commons, sondern Eigentumsrechte, die die privatnützige Verwertung schützen. Mhm. Und da tut sich natürlich viel, da gibt es viel Kritik, da gibt es aber auch Konsolidierung, da gibt es Reformen, die legitimieren diese Systeme. Also ich würde sagen, es wäre jetzt naiv, allein auf das Grundgesetz zu schauen, sondern wir müssen eigentlich ein bisschen über den nationalen Tellerrand hinausblicken und dann sehen wir, dass es da natürlich noch ganz viel anderes Recht gibt, was eine kapitalistische politische Ökonomie absichert, strukturiert. Und trotzdem müssen wir natürlich alles tun, die Spielräume zu nutzen, die wir haben und kreativ zu interpretieren und aber vor allem auch soziale Bewegungen, die sich das Recht aneignen und das Recht anders interpretieren wollen, zu unterstützen, weil ich denke, ohne die geht es auf keinen Fall.
Hm, ja, voll. Aber eine kleine Sache hat mich noch interessiert. Im Grundgesetz steht ja auch sowas wie die Sozialpflichtigkeit des Eigentums, das sogar in Artikel 14. Hm. was ja auch eben Möglichkeiten der Schranken für das Privateigentum ermöglicht. Also ja. Ich denke jetzt zum Beispiel mit Blick auf die Mietenfrage, ja, es wäre schön, wenn das klappt, große Immobilienkonzerne und deren Wohnungsbestände in gemeinbewirtschaftete Wohnungsbestände zu überführen. Aber sowas wie der Mietendeckel, ne? Oder auch Vorkaufsrechte von Kommunen oder auch eine neue Wohngemeinnützigkeit etc., das sind ja auch Möglichkeiten der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, die zu stärken. So hätte mich vielleicht von Ihnen nochmal interessiert, was vielleicht so neben diesen Brüchen dann vielleicht auch rechtliche Reformen sind, um die Entkapitalisierung von Grund und Boden zu stärken. Ja.
Ja, genau. Also man kann sagen, das Grundgesetz lässt da unglaublich viel zu. Artikel 14, Eigentumsfreiheit, lässt unglaublich viel zu, auch nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Also Mietendeckel wäre eine Inhalts- und Schrankenbestimmung und das ist ganz wichtig festzuhalten. Also der Gesetzgeber kann den Inhalt des Eigentums ausgestalten durch einfache Gesetzgebung, wie zum Beispiel Mietendeckel. Das Dumme, bisschen Dumme ist, dass dann immer geprüft wird, ob es verhältnismäßig ist. Deswegen ist mir so wichtig, bei Artikel 15 darauf zu insistieren, dass eine Vergesellschaftung nicht verhältnismäßig sein muss. Aber bei den Inhalts- und Schrankenbestimmungen, den sogenannten, da ist das eine Anforderung, die das Bundesverfassungsgericht etabliert hat. Und trotzdem ist unglaublich viel möglich, eben den Inhalt des Eigentums auszugestalten, indem man insbesondere eben den EigentümerInnen Pflichten auferlegt, die Nicht-EigentümerInnen schützen. Und wir können auch sagen, der Gesetzgeber ist dazu verpflichtet, wegen der Sozialpflichtigkeit des Eigentums, aber natürlich auch wegen menschenrechtlicher Anforderungen. Also das Menschenrecht auf adäquaten Wohnraum ist garantiert in der Berliner Verfassung, aber auch in universellen Menschenrechtsverträgen. Also es gibt eine Pflicht, auch progressiv dieses Recht zu verwirklichen. Und daran sollte man natürlich den Gesetzgeber festhalten. Was leider nicht der Fall ist, das wäre theoretisch auch eine Möglichkeit, ist, dass aus der verfassungsrechtlich verankerten Sozialpflichtigkeit des Eigentums direkte Pflichten für die EigentümerInnen folgen, sondern das wurde bisher so interpretiert, dass das eine Anforderung ist an den Gesetzgeber, das Eigentum auszugestalten. Aber man könnte natürlich auch das anders interpretieren und sagen, aus der Sozialpflicht folgen direkt Verpflichtungen für die EigentümerInnen. Die könnten zum Beispiel ihr Eigentumsrecht verwirken, wenn sie ein Haus leer stehen lassen, verfallen lassen, einfach nur, weil sie darauf spekulieren, dass der Bodenwert steigt. Aber das ist aktuell nicht die Interpretation der Sozialpflichtigkeit, sondern es wird interpretiert als eine Anforderung an den Gesetzgeber. Und da kann man sich eben fragen, ob der Gesetzgeber dieser Pflicht immer wirklich nachkommt. Aber was mir wichtig ist, ist das, was jetzt diskutiert wird in Berlin von der Koalition als Vergesellschaftung im Sinne dieses Vergesellschaftungsrahmengesetzes, ist weder Vergesellschaftung noch Enteignung, sondern eine bloße Inhalts- und Schrankenbestimmung, die immer dann möglich ist, wenn der Landesgesetzgeber oder der Bundesgesetzgeber dazu die Kompetenz hat. Und da muss man eben auf die Kompetenzverteilung im Grundgesetz schauen. Und dann kommt es wieder darauf an, wie sie interpretiert wird. Aber das ist einfach wirklich ein Etikettenschwindel. Man könnte sagen, eben ein Mietendeckel, eine Mietpreisbegrenzung ist eine Pflicht des Gesetzgebers, die zu erlassen per Gesetz. Und das ist dann eine Inhalts- und Schrankenbestimmung, die verfassungsgemäß ist, ist keine Enteignung, hat aber auch überhaupt nichts mit Vergesellschaftung zu tun.
Frau Feichner, vielen, vielen Dank. Die Zeit ist furchtbar fortgeschritten. Es gibt noch viel zu fragen, aber wir müssen auf die Zielgerade abbiegen. Das, was Sie eben gesagt haben, bringt mich dann vielleicht auch zu meiner abschließenden Frage. Es ist nicht schwierig, sich eine Welt vorzustellen mit ungebremster, weiterhin privater Aneignung von Boden, sei es in der Stadt, sei es auf dem Land, sei es von Tiefseeboden oder auch im Weltall. Ne? Das kam jetzt hier auch schon zur Sprache. Mit all den sozialökologischen Folgen, die das auch haben könnte. Ne? Verdrängung und jetzt mit Blick auf die ökologische Frage gesehen, vielleicht auch Zonen der Unbewohnbarkeit in der Zukunft in einer klimakollabierenden Welt. Kam auch schon zur Sprache, ne? Die verschärfenden Rechtspopulismus und rechte Regierungen, die wir an der Macht sehen, weltweit gesehen, Kriege, die um Land geführt werden, Genozide, die verübt werden. Also es ist nicht schwierig, sich eine düstere Zukunft auszumalen, aber weil Sie es eben schon selbst haben anklingen lassen, was Ihnen Hoffnung macht, was sind so die Dinge, die Ihnen da gerade vielleicht auch Hoffnung machen, dass es vielleicht auch alles anders kommen kann?
Ja, also mir hatte die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen irgendwie viel Hoffnung gemacht, eine Zeit lang. Und natürlich auch, weil man sich da so schön rein vertiefen kann in dieses Projekt, weil es rechtlich wahnsinnig spannend ist, Artikel 15 zu mobilisieren, weil das auch so eine Mobilisierungswirkung hatte, glaube ich, auf junge RechtswissenschaftlerInnen. Also zahllose Dissertationen entstehen jetzt dazu. Und ja, es gibt irgendwie gab so eine Aufbruchsstimmung. Es ist was möglich mit dem Recht. Und wir entdecken wieder Helmut Ridder und Wolfgang Abendroth und Ingeborg Maus. Also wichtige progressive RechtswissenschaftlerInnen, die ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Aber und dann natürlich auch die Vorstellung, dass man diese Kämpfe verbinden kann mit anderen, wenn man eben, ja, ich rede nicht so gerne über Daseinsvorsorge, sondern lieber über soziale Infrastrukturen. Also wenn man das dann verbindet mit sozialen Kämpfen für Gesundheitsversorgung, Bildung und anderen sozialen Infrastrukturen. Und doch würde ich sagen, ist die Zeit einfach gerade unglaublich düster. Und möchte das irgendwie auch nicht schönreden. Und vielleicht mit einer Beobachtung schließen, die ich irgendwie an mir feststelle. Also für mich hat Recht doch immer noch was mit Gerechtigkeit zu tun. Und ich lerne immer mehr, dass Gerechtigkeitsempfinden oder vor allem die Erfahrung von Ungerechtigkeit natürlich am besten von denen formuliert werden kann, die diese Ungerechtigkeit erfahren. Und deshalb ist es so wichtig, mit, ja, denjenigen zusammenzuarbeiten, die von Ungerechtigkeit betroffen sind und die Ungerechtigkeit empfinden. Und umso wichtiger ist, oder deshalb ist es auch so wichtig, nicht nur diese Kämpfe um soziale Infrastrukturen zusammenzuführen, sondern alle eigentlich Kämpfe gegen Herrschaft, Ausbeutung, Vertreibung, Gewalt, Genozid zusammenzuführen. Und das gelingt uns im Moment einfach überhaupt nicht gut in Deutschland. Und es ist zum ersten Mal, wo ich wirklich merke, wie Staatsräson, Repression, es verhindert, dass Bewegungen, die eigentlich zusammenkommen müssten, zusammenkommen. Und das ist ein bisschen eine Verzweiflung, die ich gerade verspüre. Und deswegen kann ich irgendwie nicht nur optimistisch enden.
Ja, verständlich. Frau Feichner, ich möchte trotzdem Ihnen danken, dass Sie mich hier besucht haben. Danke Ihnen für Ihre Einsichten. Danke.
Danke auch.
Ja, Leute, das war's auch schon wieder. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Ich möchte Danke sagen, dass ihr am Start wart. Mein Gast war die Rechtswissenschaftlerin und Transformationsrechtlerin Isabel Feichtner. Wenn ihr euch für sie oder ihre Arbeiten zum Thema interessiert, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich entsprechende Infos verlinkt. Und was ihr dort auch findet, ist ein offener Brief von Isabel Feichtner, den ich euch verlinkt habe. Den hat sie im Februar dieses Jahres veröffentlicht und da geht es um die deutsche Haltung aka Komplizenschaft angesichts des möglichen Genozids in Gaza sowie die damit verbundene Beschränkung von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in Deutschland, die wir erleben, zum Beispiel an Universitäten, bei Preisverleihungen, öffentlichen Veranstaltungen etc. pp. Genau, und in diesem Brief kritisiert Isabel Feichtner ja, VölkerrechtskollegInnen für ihr Schweigen in beiden Angelegenheiten. Das habe ich euch mal verlinkt, weil Isabel Feichtner hier im Podcast kurz das Thema angerissen hat. Ne? Wir hatten dann im Podcast selbst dann bei der Aufzeichnung dieses Gesprächs dann nicht mehr die Zeit, ausführlicher darüber zu sprechen und so eine kleine Fußnote nur zu machen. Das hielt ich für das Thema nicht angemessen. Über beide Dimensionen, die deutsche Komplizenschaft bei den Geschehnissen, bei den brutalen Geschehnissen in Gaza, und auch die Beschränkung von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit, den eingeengten Diskurs hier in Deutschland. Darüber haben wir ja hier schon im Podcast Folgen gemacht. Die findet ihr im Archiv. Und da werde ich bestimmt auch noch in Zukunft weiter dranbleiben und drüber berichten. Genau. Und wie gesagt, wenn ihr euch für Isabel Feichtners offenen Brief, da geht es halt speziell um die Völkerrechtsbubble im deutschsprachigen Raum, wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch das doch gerne an. Ich habe es in den Shownotes, wie gesagt, verlinkt. Genau, soweit dazu. Vergesst bitte nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt also bitte möglichst vielen Leuten von diesem Podcast hier. Hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen. Und wenn ihr könnt, dann werdet gerne Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.